Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Brand Talk. Heute ein Gast aus Tirol bei mir. Freue mich sehr, Professor Dr. Mario Sittum bei mir zu begrüßen. Er ist Professor an der FH Kufstein und forscht zu den Ursachen von Unternehmenskrisen und Krisenmanagement und Insolvenzfrüherkennung. Er entwickelt Controlling- und Risikoinstrumente für die Praxis, berät KMU und kennt die Herausforderung von Nachfolgen in Familienunternehmen vermutlich wie wenige. Er ist wirklicher Experte, wenn es um Familienunternehmungen geht, Nachfolgen geht, das Thema Finanzen geht, aber auch die strategische Bedeutung der Unternehmensmarke. Und sein Ziel ist es, Unternehmen krisenfest und zukunftsfähig zu machen. Außerdem ist er der Initiator auch der heuer zum 9. Mal stattfindenden Family Business Day an der FH Kufstein. Und wenn ich das Datum richtig habe, Mario, ist es der 9. November oder welches Datum genau?
21. November.
21. November, also ich wiederhole nochmal, der 21. November. Und es ist ein wirklich tolles Forum für Familienunternehmen und Open Door. Jedes Familienunternehmen ist gerne eingeladen. Wir sprechen heute über Krisen, also Chancen in der Krise, die Rolle von Mut mit Verantwortung und Nachfolge und darüber, warum eine starke Marke für Familienunternehmen mehr ist als nur ein Logo, sondern sie ist der Orientierungspunkt in einer aktuell doch sehr unsicheren Welt. Deswegen vielleicht auch so eine Frage zum Einstieg. Krise als Zensur. Familienunternehmen gelten ja so als Fels in der Brandung. Aber was macht die aktuelle Krise denn da anders? Wie ist das so für dich? Wie nimmst du das wahr, Mario?
Genau, du hast es richtig erwähnt. Also es zeigen ja sehr, sehr viele Zahlen weltweit, dass eben die KMU, die ja meistens Familienunternehmen sind, die dominante Unternehmensform sind weltweit. Das heißt, jede Wirtschaft hängt eigentlich von der Performance dieser Unternehmen ab. Das heißt, wenn es die nicht geben würde, wäre es wahrscheinlich nicht so gut, wie wir es aktuell haben. Die Unternehmen haben sehr viele Vorteile, aber auch sehr viele Schwächen. Wir werden vielleicht später noch drauf kommen. Harald, meine Erfahrung aus der Betreuung von den Unternehmen ist, wir haben immer schon Unternehmen gehabt, die in der Krise waren, sehr viele sogar. Vielleicht muss man da erwähnen, Insolvenzzahlen sind leider nicht immer ganz das Bild der Wirtschaft. Und zwar Insolvenzen zeigen ja quasi nur diejenigen, die tatsächlich dann insolvent werden, aus dem Markt verschwinden. Aber es gibt sehr, sehr viele, die wirklich sehr schlecht dastehen. Wenn man sich so die Jahresabschlusszahlen anschaut, dann müsste man eigentlich ganz nüchtern oder aus der Betriebswirtschaft heraus sagen, naja gut, die müsstest du eigentlich zusperren. Haben wenig Profitabilität, kaum Umsätze, sie stehen viele Risiken drin. Trotzdem überleben die Unternehmen und das finde ich auch immer wieder sehr, sehr spannend. Man kann das teilweise mit betriebswirtschaftlichen Argumenten nicht unbedingt erklären. Das ist eben auch so ganz was Spannendes. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Krisen gehabt. Diese Unternehmen haben auch diese Krisen gut überstanden. Und aktuell spricht man ja auch von VUCA. Du kennst diesen Begriff möglicherweise, also Volatility, Uncertainty, was haben wir noch? Complexity and Ambiguity. Das heißt, es soll alles ein bisschen komplizierter werden. Die Dinge sind nicht mehr so vorhersehbar, wie sie waren. Es stimmt, es ist vielleicht so, vielleicht aber auch nur gefühlt. Ich glaube auch, dass es in der Vergangenheit sehr komplex war, Unternehmen zu führen. Nur haben wir heute möglicherweise andere Herausforderungen. Die Unternehmen schlagen sich grundsätzlich hier gut, aber es ist schon eine Herausforderung. Und zwar sind die Krisen permanenter geworden. Das ist das, was du ja auch immer wieder erzählst. Und da finde ich es schon, ist es eine extreme Herausforderung. Das heißt, Unternehmensführung hat wirklich jetzt schon mehr, viel mehr mit Krisenmanagement zu tun, mit Restrukturierung. Und hier zeigt sich es halt, ob du gut managen kannst. Meine Erfahrung ist, dass Unternehmen, wo es gut läuft, da musst du nicht einmal wirklich gut Management betreiben, sondern du musst dein Handwerk verstehen. Das zeigt sich in ganz, ganz, ganz vielen Fällen. Da machst du auch gute Profite, kannst auch gute Gewinne machen. Wenn aber dann irgendwo einmal die Krise drückt oder sich gewisse Entwicklungen ergeben, die konträr zu dem sind, was wir uns erwarten, dann zeigen viele eben Schwächen, leider. Sind eben oft die Themen des Managements. Und wenn man weltweite Statistiken oder auch die KSV sich anschaut, der Haupt, Treiber, warum Unternehmen in Insolvenz geraten, ist eigentlich schwaches Management. Das heißt, zu wenig Vorausschau, zu stark eben etabliert in Mustern zu bleiben, sich gar nicht mehr trauen auszubrechen. Und da ist so ein bisschen das Problem drin, es fehlt oft an der Strategie. Das haben wir zwei auch schon einmal diskutiert. Wir sehen leider, dass es zu stark am operativen Geschäft hängt. Also man versucht dort gut zu sein, effizient zu sein, zu verkaufen, neue Kunden zu gewinnen, eigentlich das tägliche Geschäft gut zu machen. Man hat aber, man muss es auch sagen, zu wenig Ressourcen, um sich für Strategiearbeit einzusetzen. Und das ist schon ein Problem, auch dahingehend, dass sich die beispielsweise die Bankenlandschaft verändert hat. Das heißt, früher hat man Kredite, das ist schon sehr lange her, muss man auch sagen, viel einfacher noch bekommen. Mittlerweile haben die Banken auch erkannt, dass man viel stärker Richtung Strategie solche Themen eben mit Familienunternehmen diskutieren muss. Und die werden auch viel, viel stärker aus der Risikoperspektive beleuchtet. Das heißt, wir stehen in ein bisschen am Spannungsverhältnis, dass eben leider viele immer noch glauben, dass sie operativ irgendwann einmal alles schaffen werden. Das heißt, unsere Vermutung ist auch aus den Studien heraus, die wir so machen, dass eben die Unternehmen, die eben keine Strategie haben, auf lange Frist möglicherweise nicht überstehen werden können.
Interessant, ja. Also du hast ja gesagt, sozusagen diese Ressourcen fehlen für die Strategie, was ich ja sehr interessant finde, weil, als du das gesagt hast, mir so der Gedanke gekommen ist, fehlt es nicht auch an Praxis, an sozusagen dem Vertrauen der Strategie, was bringt? Sozusagen, dass man Strategie öfter macht und dadurch, dass man nur operativ ist, also dass man einfach sehr im Hier und Jetzt immer agiert, einfach dieses sozusagen, wie geht Zukunft, dass da einfach kein Praxisfeld da ist und man es eigentlich deswegen nicht macht?
Ja, also das ist sicher so, was du halt schon merkst, wenn du mit Unternehmen redest, die haben irgendwo im Bauch die Strategie. Also es ist irgendwie schon was hier, es ist aber nie niedergeschrieben. Was auch ein sehr großer Kritikpunkt immer ist, wo steht's? Und Strategiearbeit wird leider nicht als wirklich relevant erachtet, weil es funktioniert ja sowieso. Man muss jetzt ein bisschen abstrahieren. Es gibt natürlich schon wieder gute Unternehmen, die sich klar mit Strategie befassen. Weil ja mal hier aufgeschrieben, was total relevant ist, ist natürlich auch die Unternehmensgröße. Je kleiner das Unternehmen, desto eher weniger befasst man sich mit Strategie. Die größeren haben dann schon ein bisschen mehr Ressourcen, möglicherweise auch Abteilungen, Spezialisten, Spezialistinnen, die sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, die werden dann immer besser. Aber wenn man jetzt von kleineren Unternehmen und kleineren mittleren spricht, dann merkt man das schon, dass eben Strategie irgendwie so als lästige Nebenerscheinung gesehen wird. Braucht man ja eh nicht, weil wir machen ja irgendwie ein solides Handwerk oder was auch immer. Und das wird immer funktionieren. Nur man hat eben diesen Mehrwert leider nicht erkannt, leider. Vielleicht hängt es auch davon ab, zeigen auch sehr viele Studien, dass eben dieses Know-how bei vielen Familienunternehmen fehlt. Was ist eigentlich das überhaupt? Was bringt mir das? Und wir waren da auch damals oder sind immer noch auch in der Praxis mit den Themen konfrontiert. Also wir merken schon, dass eben, wenn du das Thema Strategie ansprichst, ist vielleicht auch eine spannende Anekdote. Wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht bei Hotelbetrieben. Es geht um Resilienz. Wir haben die Frage nach strategischen Maßnahmen gestellt, die in der Corona-Krise gemacht waren. Und da ist uns aufgefallen, wir haben nicht einmal verstanden, was Strategie ist. Es wurden uns nur operative Maßnahmen genannt. Mhm. Erschreckend. Das heißt, eigentlich wurde Strategie irgendwie gleichgesetzt, ja, mit operativer Tätigkeit. Und dass man eben vorausschauen muss, ist eben etwas, was in den Köpfen nicht so ganz drinnen steckt. Ja.
Mhm. Wenn man jetzt so mal hinschaut auf der einen Seite, geht es um das Kurzfristige, muss man ja aus dem Kapitalmarkt kennen, sozusagen um Quartalszahlen. Und zum anderen bei Familienunternehmungen geht es ja schon immer um Generationen, um irgendwie so 10, 20 Jahre, ich sage nur, Investition zu tätigen, Übergabe zu machen. Wo ist eigentlich da so ein bisschen, das ist ja komplett andere Logik, kurzfristig, langfristig. Was heißt das eigentlich für ein Familienunternehmen, wenn es kurzfristig sein müsste und langfristig sein müsste?
Das ist eine sehr relevante Frage, die ja auch so klassisch in der BWL nicht wirklich an den Anfängen aufgegriffen wird. Da tun sich auch Studierende bei uns schwer, weil wenn du dir ein klassisches BWL-Buch aufmachst, dann wird es immer über diesen Shareholder-Value gesprochen. So ein bisschen das Schicksal unserer Welt. Oder wenn du dir anschaust, wie viele wirklich große börsennotierte Unternehmen haben wir weltweit, vielleicht zwischen 2-5% maximal. Das heißt, die sind darauf aus, dass du demjenigen, der Kapital gibt, so viel wie möglich Profitabilität, Dividende auszahlst. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das Management dort ist eigentlich zuständig, damit das Unternehmen gut funktioniert. Und da ist eben der große Unterschied zu Nicht-Familienunternehmen. Denn bei Familienunternehmen musst du nicht nur die Familie managen, sondern eben auch das Unternehmen und möglicherweise auch das Vermögen. Also da gibt es mehrere Modelle, aber wir verwenden in unseren Beratungsansätzen immer dieses Drei-Kreise-Modell von Taguiri Davis. Und das ist eine sehr spannende Erkenntnis, weil du hast auch so eine Frage mal gestellt hinsichtlich ökonomische Sichtweise zu Rationalität. Und hier ist es ganz spannend, Dinge, die wir, Harald, vermuten würden, wo man sagen, aus ökonomischer Perspektive müsstest du eigentlich den nächsten Schritt setzen. Warum zögert der Familienunternehmer? Ja, er zögert deshalb, weil er eben genau diese Kreise im Kopf hat. Das heißt, jede Entscheidung, die auf unternehmerischer Ebene gefällt wird, hat ja irgendwie eine Auswirkung möglicherweise in der Zukunft auf die Familie und das Vermögen. Das heißt, du musst eigentlich nicht nur das Unternehmen managen, sondern auch die anderen drei Kreise. Und das macht es eben extrem komplex bei Familienunternehmen, dass eben Entscheidungen nicht ad hoc getroffen werden können, vielleicht bewusster getroffen werden können und natürlich langfristiger ausgelegt. Denn das Unternehmen muss ja die Familie versorgen und das Unternehmen sollte langfristig bestehen, weil nur dann kann ich auch langfristig die Familie versorgen und dann nur kann ich langfristig auch Vermögen aufbauen. Und deshalb ist die Sichtweise eben sehr, sehr unterschiedlich und die große Kritik eben genau an diesen börsennotierten Unternehmen, ich habe mir da einen Begriff aufgeschrieben, der immer problematisch ist, myopisches Denken. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, das ist quasi sehr kurzfristig gedacht, weil Manager, die eben solche Unternehmen führen, werden immer hochdotiert bezahlt und auch mit Prämien bezahlt. Und logischerweise werden die immer die Dinge tun, die ihnen den kurzfristigen Erfolg geben und ihre Prämien auffetten. Muss man ganz offen sagen, ist so. Und das hast du halt bei Familienunternehmen nicht. Jetzt kann man natürlich sich fragen, ob das gut ist, das langfristig. Es gibt sehr, sehr viele Studien zu diesen Konzepten im Family Business Management, die das als Fluch oder als auch Segen bezeichnen. Und das ist eben sehr, sehr spannend. Segen deshalb, weil eben langfristig und nachhaltig gearbeitet wird. Das heißt, man versucht, Unternehmen, wie du es auch richtig skizziert hast, über mehrere Generationen weiterzugeben. Und das ist eigentlich was sehr, sehr, sehr Positives. Andererseits ist es aber so, es hemmt oft Innovationen, Risikofreudigkeit. Und das ist auch, was du in vielen, vielen Studien findest. Das heißt, ein Familienunternehmen zu betreiben und jetzt zu sagen, wir gehen jetzt in den nächsten risikoreichen Schritt, ist oft schwieriger zu entscheiden, als es möglicherweise ein börsennotiertes Unternehmen machen würde. Und da ist so ein bisschen diese Divergenz. Und das ist eben extrem schwierig zu managen. Das heißt, dieses Langfristige ist wichtig, aber man muss im Kopf sich auch einmal lösen können und sich überlegen können, kann ich nicht doch möglicherweise auch kurzfristige Erfolge umsetzen, indem ich ein bisschen mehr Risiko gehe, indem ich mehr innoviere etc. Und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt an Familienunternehmen, besonders an kleineren und so kleinere mittelständische Unternehmen, dass sie sich da eben in dem Spannungsfeld nicht optimal bewegen. Also eher das Langfristige zuerst und dann kommen vielleicht sehr, sehr inkrementelle Innovationen. Aber diese radikalen Innovationen, wie man sie oft fordert, um eben in dieser digitalen Welt oder in dieser VUCA-Welt, Bani-Welt, wie man das auch nennt, zu bestehen, sind eben eher seltener der Fall. Also zeigen auch sehr, sehr viele internationale Studien dazu.
Aber das zeigt ja dann auch, dass die Transformation an dem die Langsamkeit erklärt. Das zeigt auch sozusagen indirekt die Nutzung der künstlichen Intelligenz, speziell in Österreich, dass sich das sehr langsam entwickelt. Das, also dieses Zögerliche kommt einfach aus dieser Richtung dann quasi, oder?
Ja, das erklärt es auch. Unser letzter Family Business Day war zum Thema Evolution oder Revolution. Mhm. Also Evolution ist das ja quasi, ja, es geht dahin. Also es ist keine extremen Sprünge. Du entwickelst dich, du wächst, wie auch immer. Und Revolution würde bedeuten, du machst wirklich einen riesen Step. Wir haben jetzt gerade auch in unserem zweiten Buch, was wir geschrieben haben, in unserer Serie auch dort einen Artikel verfasst, wo wir das analysiert haben, was denn die Literatur sagt. Und es ist eindeutig. Also Familienunternehmen evolvieren eher, als statt dass sie revolutionär arbeiten. Und ist ein Problem durchaus, wenn man VUCA-Bani nimmt und sagt, man muss sich extrem schnell verändern, man muss transformieren, Geschäftsmodelle komplett überdenken, könnte dies durchaus ein Problem sein. Das heißt, das erklärt es, wie du es richtig sagst. Also die Familienunternehmen entwickeln sich möglicherweise langsamer, transformieren nicht so schnell, sind dann nicht bereit, möglicherweise die Transformation jetzt schon anzugehen in einem schnellen Turnus, weil eben genau diese Langfristigkeit im Hintergrund einen Hemmschuh darstellt.
Aber ist das nicht irgendwo sowas wie ein Muskel, den man eigentlich nie trainiert, wo man weiß, man sollte ihn trainieren, aber man zögert halt den Start des Trainings immer weiter hinaus, bis man irgendwann entweder gezwungen wird oder man so viele Probleme kommt, dass es irgendwann nicht mehr relevant wird?
Ja.
Aber die Frage ist, wir müssen ja was tun. Hast du aus der Praxis Cases, die man da irgendwie als Beispiel hernehmen kann?
Ja, also ich gebe dir absolut recht in dem Zusammenhang. Es ist ein Muskel, den man trainieren müsste, genauso wie man Nachfolge trainieren müsste. Ist ja auch ein One-Time-Event, den du nie probiert hast, oder? Wenn du ich vergleiche es immer mit einem Lieferantengespräch. Das heißt, wenn du mit einem Lieferanten das erste Mal redest, ja, vielleicht machst du es nicht gut, mit dem zweiten vielleicht auch noch nicht gut, aber dann weißt du, wie du agieren musst. Das ist trainierbar. Nachfolgen sind auch nicht trainierbar und Transformationen sind auch nicht wirklich trainierbar, weil du es selber möglicherweise noch nie gemacht hast. Und deshalb braucht es auch Berater, Beraterinnen, so wie ich auch dich als braucht, weil du einfach diese Sicht von außen brauchst, jemand, der das schon quasi im Training gemacht hat und mir zeigt, wie das geht. Das vermissen wir auch so ein bisschen. Viele glauben, dass sie keine Beratung brauchen, die aber relevant wäre, um genau diese Muskeln, wie du sagst, zu trainieren, um eben auch diesen Step zu wagen. Ja. Da sind manche schon reserviert. Also sie trauen sich einfach nicht, diesen Schritt zu machen. Wie gesagt, hat mit den Dingen eben zu tun, dass du es eben, wenn du es auf der, man muss es so sagen, bitte nicht falsch zu verstehen, auf der Ebene des Unternehmens verpfuscht, dann hat das extreme Auswirkungen auf die Familie und aufs Vermögen und auf sonstige Dinge.
Das heißt ja, dass Unternehmen dann im KMU-Sektor einfach Lernschwierigkeiten haben, um einmal ein sehr einfaches Wort dafür zu verwenden.
Es hängt immer davon ab, ja, die Erfahrungen haben wir auch gemacht, also es hängt von der Person ab, wie sie ist. Es hängt manchmal von der Generation ab. Nehmen wir mal an, du machst jetzt 10 Beratungsmandate und dann siehst du, dass du nur bei 2 eigentlich wirklich was erreichst. Das ist eine bittere Wahrheit, die wir immer wieder erkennen. Gerade bei ganz Kleinen ist es enorm schwierig, dass die den Transformationscharakter schaffen. Also eher quasi eigentlich bleiben im Status quo. Viele jammern leider. Wir haben das auch als Jammertal benannt, die irgendwie das Jammertal eigentlich auch nicht wirklich verlassen wollen. Aber Hauptsache, man kann quasi deren Gefühle mal hören, dass die mal Gehör finden. Und wir sehen das schon als ein Problem. Die Lernfähigkeit ist ein Thema. Es gibt auch ganz einen großen Teil an Literatur zu Thema Wissensmanagement und Lernfähigkeit. Und dort hängt es sehr, sehr stark eben eigentlich von der Spitze ab. Und wenn natürlich, und du weißt in der Managementliteratur, wenn Lernfähigkeit, Wissensmanagement oder Veränderung nicht von oben kommt, wird sie auch nicht durchdringen. Das Unternehmen. Das ist halt so. Was man halt machen müsste, wäre mal Change zulassen, Fehlerkultur auch einmal etablieren im Unternehmen. Das wäre sicher schon einmal so ein erster Schritt. Fehler nicht als Schwäche zu sehen, sondern wirklich als Lernchance. Das wäre mal ganz gut. Wichtig, Wissen zu teilen. Sehen wir, leider Gottes wird sehr viel implizites Wissen aufgebaut. Wissen, was nicht kodifiziert ist, was nicht aufgeschrieben ist. Nicht nur in den Köpfen von einzelnen Familienmitgliedern, sondern komplett in der Struktur, auch mit Mitarbeitern. Da wird irgendwie so getan, als ob Wissen, ja, dass die anderen ja nichts wissen, ist der falsche Ansatz. Vor allem auch in der Nachfolge. Wir merken immer, es gibt so viel Implizites, was junge Nachfolger, Nachfolgerinnen leider nicht wissen, was nicht geteilt wird, was aber extrem wichtig wäre, damit man den Laden gut übernehmen würde. Und externe Impulse nutzen. Ich kann es nur nochmal sagen, man kann nicht immer alles selbst wissen. Nicht einmal, wir maßen uns das ja auch nicht an. Wir haben ja zum Beispiel auch viele, viele Lehrveranstaltungen bei uns, wo wir sagen, hey, da holen wir uns einen Professional, weil die können die Dinge einfach besser vermitteln. Aber da möchte ich nicht nur auf die Berater gehen, sondern durchaus auch Hochschulen nutzen, einmal für ein Praxisprojekt oder mal einfach einmal so einen Impuls abholen. Aber auch Netzwerkpartner nutzen, mit einem Lieferanten mal auch sprechen. Also viel mehr die Dinge nutzen, die man eigentlich hätte. Und das passiert leider zu wenig. Und damit ist auch die Lernfähigkeit zum Teil nicht gegeben.
Absolut. Ja. Also ich glaube, man braucht da ein Umfeld, damit man in die Transformation, in die Lernfähigkeit kommt. Ich nenne das ganz gerne einmal immer so ein bisschen Lust oder Bock auf die Zukunft bekommt. Ja. Man muss einfach so ein sicher Umfeld wieder schaffen, wo man einfach mal ins Gespräch kommen kann, in den Austausch kommen kann und es ist ein Leadership-Thema.
Absolut.
Ich glaube, es liegt schon an der Transformation, ob jetzt mein Team, mein Mannschaft, ob es ein kleines Unternehmen ist oder ein größeres KMU-Unternehmen ist, um einfach, es braucht ein bisschen einen Spirit. Ohne dem schaffen wir es nicht. Ja? Weil natürlich wird es Veränderung sein, die kommt so oder so, jetzt können wir dabei gut ausschauen oder schlecht ausschauen. Ich erzähle das immer so in ganz trivialen Worten, weil es aber auch das genau letztendlich ist. Und ich glaube, es braucht auch ein gutes Onboarding dann in der Kultur, ja, damit man da wieder was tun kann. Und wie du sagst, ob das mit der Hochschule ist oder mit den Lieferanten in irgendwelche, das erinnert mich jetzt ein bisschen so ganz spontan an diese Qualitätszirkeln, die ich geleitet habe in den Ende der 90er Jahren bei meinem Arbeitgeber. Aber das war lustig. Wir haben ja geschaut, wo geht's besser, aber auch nicht nur in der Optimierungsfalle hängen. Also jetzt nur an der Optimierung und an der Effizienz zu schrauben, ich glaube, da stehen wir an ziemlich. Ja? Und ein bisschen so diesen abstrakten Zukunft, wie könnte es denn gehen? Ja? Einfach Szenarien einmal zu setzen, spielen damit im Kopf, weil wir werden uns auch im Kopf damit spielen müssen, weil wenn ich mir jetzt beim Trainieren von einem Muskel nur gedanklich schon vorstelle, tue ich mir beim Anfangen schon leichter. In einem meiner Anzüge steht innen drinnen beim Revers, das habe ich mir mal vor, das ist ein ganz alter Anzug, den ich da habe, aber da habe ich mir mal was für mich einsticken lassen, ja. Damit ich das nicht vergisst, weil mir das ganz wichtig ist. Und ich nenne das Chancenintelligenz.
Okay. Was ist das?
Naja, dass man mehr Möglichkeiten sieht. Also ich beginne doch nicht, mich zu verändern, wenn ich nicht weiß, ah, da ist eine Chance oder da ist eine Chance. Deswegen, ich glaube, man braucht ein bisschen so einen Blick, ein bisschen eine Brille oder Fernglas, ein wenig so einen Spot, und man sagt, hey, das war doch was für uns oder das war doch was für uns. Sich in Literatur zu vertiefen, die Branche genau zu beobachten, andere Branchen zu beobachten, was ich da lernen kann. Ja. Ich glaube, so, und das hat jetzt sehr viel mit Inspiration und Impulsen am Anfang zu tun.
Ich bin da total bei dir. Ich finde das einen spannenden Begriff. Ich muss sagen, man muss vielleicht ein bisschen protektionistisch auch sagen, viele haben Chancenintelligenz, diese Unternehmen. Ich finde es ja, alles ja, sehr, sehr klug, sehr wiff. Man muss auch schon einmal auch klar sagen, jemand, der es schafft, ein Unternehmen 20, 30 Jahre aufzubauen, zu führen, Hut ab davor. Aber es ist ein Unterschied darum, über Dinge nachzudenken und dann aber auch zu tun. Und da oft, das ist oft die Schwelle. Ich habe da sehr, sehr viele Beispiele aus der Praxis, wo die sagen, ja, da könnte man nur das machen. Und das wäre nur ein Thema. Und dann fragst du, und habt ihr es gemacht? Ja, haben wir nicht gemacht. Da bin ich bei dir. Also sie sind intelligent, sie erkennen durchaus Chancen, aber manchmal fehlt es einfach noch, diesen Step, das umzusetzen. Das wäre vielleicht noch so ein Wunsch an die Community, dass man da vielleicht diese Chancenintelligenz, ich finde den Begriff super, einfach nur mal ein bisschen mehr ins Doing bringt.
Ja. Ja, weil es braucht einfach auch zum Doing, braucht es eines davor und das ist Mut.
Ja, absolut richtig. Ja,
also da, es geht halt einfach auch nur mit diesem Schubs. Ja.
Ja.
Was mich gerade so die Frage stellt, du weißt ja mit deinem Kommunikationsmodell, wie ich arbeite, wir teilen sie auf einer Ebene zwischen introvertiert und extrovertiert. Ja.
Mhm.
Es ist halt, wenn ich sehr gut in einer Sache bin, in der Struktur bin, damals ich meistens auch, also diese Persönlichkeiten tun sich ein bisschen schwieriger, mit mutig zu sein.
Ja, ist richtig. Ja. Ja,
und ich glaube, da braucht es auch irgendwie so ein Setup, vielleicht sozusagen, wenn der da ein Stück des Weges mitgeht. Ja, also ich habe ja mit einem Kollegen zusammen, wir haben so ein Programm entwickelt, das heißt Bock auf Zukunft. Und das beschäftigt sich damit, sozusagen, wie könnte die Firma denn in Zukunft aussehen? Das machen nicht aber wir, dass wir die schlauen Berater sind und sagen da, wie das geht, sondern wir machen das ganz radikal praktisch. Wir holen sie aus einem KMU-Team, sagen wir mal 150 Mitarbeiter, holen wir uns 10 Leute raus.
Ja.
Und mit denen spielen wir diese ganzen Szenarien durch.
Ja,
und Dinge und sofort ins Prototyping und ins Tun zu kommen. Auf einer neutralen Ebene. Und dann sozusagen Teile davon gleich wieder rückzustopfen in die Firma, damit die das testen können.
Mhm.
Um sozusagen Schritt für Schritt, weil das geht nur Schritt für Schritt, sich anzunähern dieser Ebene, hey, das ist interessant. Hey, das funktioniert. Hey, das kann ich mal einen Vertrieb geben und einmal so mit Kunden einmal ansprechen. Um dann schneller in so operative Umsetzungsszenarien piece by piece zu bekommen. Ja, nicht diesen, ich glaube, es geht nicht immer um diesen einen Riesenschritt, sondern das ist ganz agil. Ja,
ja, agil, richtig.
Aber Hauptsache vorwärts.
Jawohl,
und da ist einmal Stillstand und Ärgern und Frustration und ich hau die dir zu. Das Gerade auch da dabei. Aber ich glaube so, es braucht sozusagen diese Transformation von außen Team, dass da auch dabei sind, nämlich auch damit am Flurfunk, was stimmt und sozusagen die Verbreitung dann im Unternehmen dann besser wächst. Ja, also das ist so unser Ansatz, wie wir gesagt haben, wie kriegen wir es denn eigentlich besser in die Kultur rein, dass es die Kultur auch nehmen kann.
Richtig, ja, ist ein relevanter Punkt, ja, absolut. Ja,
also das ist so, nämlich letztendlich, wenn es nur einer sagt und aufoktroyiert, habe ich ja trotzdem wieder die Situationen, dass wer sagt, und, wie geht das jetzt? Oder, ach, da traue ich mir nicht. Und das haben wir noch nie gebraucht, also so die klassische österreichische Antwort, ja, oder deutschsprachige Antwort. Mhm. Aber einfach sozusagen ein bisschen mehr und über diesen Mechanismus der Chancenintelligenz zum Arbeiten, so perspektivisch, ja. Jeder ist intelligent und jeder sägt einfach Chancen, aber mehr zu einem Playground das zu machen, mehr zu einem Spielplatz der Zukunft. Also eigentlich braucht es einen permanenten, so einen Teil von, weiß ich nicht, gewissen Leuten, die immer dort sind und sozusagen mal, manche gehen rein und wieder raus, aber es braucht so einen Zukunftsspielplatz, ja. So einen Zukunftsveränderungsplatz.
Sehr gut.
Das ist halt, was wir da ein bisschen begleiten. Auch unter der Führung der Marke, mhm, und der Definition sozusagen aus der Identität heraus als Richtschnur, nämlich damit geklärt ist, wie wir es tun. Dass das Wie geklärt ist, dass man nicht das, wiederum die Willkür der eigenen persönlichen Ansichten da reinkommen, sondern einfach sozusagen, und glaube ich, wenn das Wie auch richtig definiert ist bei einem Familienunternehmen, dann tut es auch in deinen drei Kreisen auch der Familie wieder gut, weil es dann nicht so eine extreme Veränderung ist.
Mhm. Und wir brauchen das Warum halt.
Ja, ja. Aber das Warum, glaube ich,
ist für die junge Generation.
Das gibt es meistens. Und das liegt meistens in der Wurzel eigentlich. Also ich glaube, dass man das Warum immer in der Heritage findet. Ja, also eigentlich in der Gründung sehr stark da ist. Und es eigentlich nur ganz simpel überprüfen muss, sozusagen, was passt denn von dem alles noch und was müssen wir anreichern. Ich glaube immer, dass es sozusagen, ich sehe die Fehler am meisten immer im Wie.
Okay.
Weil das Wie selten geklärt ist. Und dann sägt jeder mit seiner Persönlichkeit anders und dadurch wird es immer volatil und nie Kohärenz dadurch. Also deswegen, wir müssen die Denkrichtung in die richtige Richtung kriegen. Ja? Ist ja das, was wir klären, ja, oder was BrandDoc im Kern tut. Dieses DOC steht dafür, diese Diagnostik, was diese Identität, dann das O für die Operations. Also wie machen wir es operativ? Was heißt das für uns, wie wir das tun? Und dann sozusagen natürlich in diesem Markenkontext, Kommunikationskontext steht das C für Communication. Ja? Also bevor wir kommunizieren, müssen wir diese anderen Dinge geklärt haben. Weil wenn ich das Wie geklärt habe, dass das sozusagen, wie laufen unsere Prozesse, wie laufen unsere Produktentwicklungen, wo sind die großen Probleme unserer Zielgruppe der Zukunft, was müssen wir denn da lösen? Und eigentlich, das braucht diesen Spielplatz, meiner Meinung nach. Weil auch an dem Spielplatz, das ist das Fitnesscenter der Zukunft.
Super, cool. Guter Ansatz, gefällt mir.
Wie sagst du Marke in Familienunternehmungen oder wie denken Familienunternehmungen über Marke oder denken sie Unternehmen?
Wir müssen vielleicht differenzieren wieder. Wie gesagt, eigentlich durch unser komplettes Interview geht immer die Unternehmensgröße einher. Das heißt, je größer du bist, desto stärker wird wahrscheinlich Marke irgendwie bewusst, dass es die gibt. Mhm. Kleinere, mittlere, zu wenig. Wir haben jetzt auch wieder mal eine Studie geschrieben dazu, wo wir mal die Literatur zusammengefasst haben und da ist es eben so, dass Familienunternehmen die Marke zu wenig nutzen, dieses Bewusstsein gar nicht da ist, dass es eben eine Marke gibt, dass die Familie, dass der Name der Familie eine Marke ist. Oder wir haben uns heute schon ein bisschen uns vorher unterhalten, ich sage jetzt irgendeinen Namen Hartlauer, oder es ist eigentlich auch ein Familienunternehmen, aber der Name steht ja für was. Das wäre so ein klassisches Beispiel, wie die verstanden haben, der Name ist tatsächlich eine Marke, mit dem kann ich was tun. Ich habe aber sehr viele andere Unternehmen, die wir jetzt nicht unbedingt nennen müssen, aber die tun zu wenig mit dem Namen. Und das ist eben sehr, sehr schade, weil das eigentlich ein strategisches Potenzial darstellt, mit dem man eigentlich schon auf den Markt gehen könnte. Und viele schätzen auch die Marke, weil Familien werden ja assoziiert mit Langlebigkeit, das haben wir heute schon so ein bisschen gehört, Tradition, Nachhaltigkeit. Und wenn man so ein bisschen auch schaut, wo sich die demografische Entwicklung hingeht, das ist schon so Aspekte, die gefallen auch Konsumenten gut. Mhm. Weil wenn du eine Marke hast, oder weil warum kaufst du eine Marke? Weil du einfach eine ganz klare Erwartungshaltung hast. Du weißt, wenn du dieses Produkt, diese Dienstleistung kaufst, bekomme ich genau das für mein Geld. Und das ist eben kein Überraschungseffekt und das ist für viele wahnsinnig wichtig. Aber wir merken halt schon, dass eben Familienunternehmen das überhaupt nicht als klares Asset erkennen. Und vielleicht auch Anekdote dazu, warum? Weil es halt in der Bilanz nicht steht. Das ist ganz einfach. Das ist ein selbstgenerierter immaterielles Vermögen, oder? Genau, M-Asset oder Vermögen. Und steht halt nicht in der Bilanz. Und wenn es in der Bilanz nicht steht, dann ist es halt kein Vermögen. Wird aber oft unterschätzt. Und viele kaufen ja eigentlich, weil du eben Familienunternehmen bist. Das muss da vielleicht ein bisschen bewusster werden. Das heißt, wir sehen sehr wohl extremes Potenzial, des Assets Marke für Marketing, für Verkauf, für Expansion, für alle möglichen strategischen Aspekte, die ihr Familienunternehmen habt. Ja.
Ja, weil Marke existiert in jedem Unternehmen.
Absolut.
Nämlich Marke hat ja nichts mit einem Unternehmen zu tun. Also natürlich hat es was mit einem Unternehmen zu tun. Mhm. Aber die Frage ist ja immer, nehmen wir einen Installateur her, um in welcher Ecke auch in Österreich das ist oder in Deutschland oder in der Schweiz oder weltweit. Wenn wer zu Hause mit seinen Sanitären oder mit Wasser irgendein Problem hat, dann wird er an einen Installateur denken. Und die Frage ist, wer fällt ihm ein? Und das ist Marke.
Ganz genau. Wer fällt ihm ein?
Wer fällt ihm ein? Ne? Also es geht um mentale Verfügbarkeit in einer Kategorie.
Ja.
Und deswegen ist jeder, ob es uns gefällt oder nicht, es ist Marke. Weil wir denken an etwas, wir haben ein Problem und somit unser Gehirn sucht nach Lösung und sagt, welche Firma und da tauchen welche Unternehmungen, da taucht wer auf. Die Frage ist eben wer.
Ne? Genau, ja.
Und woher habe ich die Information? Ne? Das jetzt die Mundpropaganda ist oder ob das der bestehende Chavor oder ich persönlich weiß nur eins, denn unseren Hausinstallateur, den wir, an dem dieses Haus, wo wir jetzt leben, hatte 50 Jahre, der ist bei mir durch. Ja? An den denke ich auch, aber der ist nicht mehr positiv besetzt. Also der, ich denke in Zukunft an wen anderen. Das ist so, weißt du, aber du denkst an jemanden. Und ich glaube, deswegen ist das ganz simpel, dass jeder Marke ist. Aber du sagst ja eh ganz richtig, wenn das jetzt in einer Bilanz verankert wäre, und da gibt es ja was, da macht ihr ja was, ne? Erzähl noch mal ein bisschen was dazu.
Ach so, ja, wir machen ja auch Markenbewertung. Das heißt, wir machen mal sichtbar, wie viel wäre denn die Marke wert, wenn ich die zum Beispiel verkaufen würde. Und das ist oft erstaunlich, dass viele das gar nicht wissen, dass sie einen Markenwert haben. Und wenn man das dann so kurz präsentiert, das heißt, wir machen da so schnelle Rechnungen, um mal so ein Gefühl zu vermitteln, wird denen auch viel, viel bewusster, hey, da haben wir ja eigentlich echt ein strategisches Asset, mit dem wir was machen könnten. Und auf dieses Sichtbarmachen ist, glaube ich, oft das Wichtige. Weil wir reden viel mit Unternehmen, die sagen, ja, im Oat kennt uns auch jeder. Dann siehst du eigentlich, hoppla, die haben eigentlich schon einen Markenwert. Weil im Oat, wenn einer sagt, geh mal auf einen Kaffee, ich sage jetzt auf, im Tourismus, dann wird zu dem Restaurant gegangen oder zu dem Kaffee. Und dieses Bewusstsein fehlt uns. Wie gesagt, die Sichtbarmachung finden wir als extrem wichtig. Muss jetzt nicht unbedingt ein Riesengutachten sein, aber zumindest mal eine kleine Indikation zu sagen, was hat das Ding wert. Auch in der Nachfolge ein spannendes Thema, weil eigentlich müsste sich jede Juniorin und jeder Junior mal fragen, wie ist denn die Reputation eigentlich von dem Unternehmen, was ich übernehme am Markt? Hat das überhaupt schon Wert? Und mit dem kann man dann auch spielen, weil je höher der Wert ist, indiziert es eigentlich schon, dass du auch mit der Marke viel tun könntest. Und es fehlt eben genau an dieser Sichtbarmachung, leider. Und wie gesagt, auch internationale Studien zeigen, dass eben die Marke zu wenig Berücksichtigung bei Familienunternehmen findet. Wir haben da ein bisschen auch was aufgeschrieben. Es ist auch spannend, auch die Forschung der Markenbewertung gibt es ja relativ breit. Nur wissen wir immer noch nicht, ob der Familienfaktor die Markenwert erhöht oder sogar reduziert. Also das ist eine sehr, sehr spannende Fragestellung eigentlich. Es gibt da schon so ein paar Ansätze wie, keine Ahnung, wenn jetzt nur das familiengeführt ist oder wenn es nur eine Entscheidungsperson ist, dann hat das einen Einfluss. Aber die Familienmarke ist ja mehr als nur das Unternehmen, sondern da spielt eben auch die Familie mit. Und das hat eben ein börsennotiertes Unternehmen eben nicht. Du hast nur das Unternehmen, aber beim Familienunternehmen ist das Unternehmen plus die Familie. Und der Name der Familie, wie du sagst, hat ja oft auch einen extremen Wert. Ja.
Sofern der Name der Familie im Markennamen drinnen ist, ja.
Durchaus. Aber auch der Elektriker muss nicht unbedingt den Namen eingetragen haben in irgendein Register, sondern du weißt, Installateur, jetzt rufe ich mal den an. Also wir nennen jetzt keinen Namen. Aber das heißt, der Name, wie du es auch sagst, ist wichtig, der ist im Kopf drin. Und wenn du den abrufen kannst oder wenn du es schaffst, dass deine Kunden deinen Namen abrufen, dann hast du eigentlich gewonnen. Dann hast du eigentlich nachhaltiges Business aufgebaut. Ja.
Absolut, weil das ist wichtiger als wie die Google-Suche.
Ja, absolut. Ja,
das
ja.
ist mentale Verfügbarkeit. Was fällt mir zu den einzelnen Kategorien, wie du auch gerade gesagt hast, sozusagen im Tourismus, in einem Ort, in einem Café. Ja, der eine mehr Relevanz als wie der andere.
Ganz genau.
Deswegen hat er ein besseres Geschäft als wie der andere.
Ja.
Und die Frage ist, woher bekommt das, wie hat er die Reputation da arbeitet? Und das ist halt in der heutigen Zeit viel mehr Kommunikationsaufgabe als wie in der Vergangenheit, wo das mehr Serviceaufgabe war.
Ja, ist richtig.
Hat sich und es ist aber auch die Angebotvielfalt weniger gewesen in der Vergangenheit und ist heutzutage früher. Das ist eh so interessant, weil ich das jetzt gerade einmal bei möglichen Kunden haben wir mal so auf diese Meta-Ads einmal ein bisschen geschaut und haben uns die Zahlen vom heurigen Jahr, also 2025, angesehen. Und war eine sehr beeindruckende Zahl. Und der hat Kassen 699.987. Weil es zu knapp an 700.000 ist, merke ich mir das leicht. Ja. Views, ja, toll. Schaut man dann genauer hin, wie viel haben diese Ads länger oder diese Beiträge länger als wie 3 Sekunden gesehen? Mhm. 8.443.
Mhm. Relativiert es dann schon, ja.
Absolut, ja. Also wir müssen auch in der Kommunikation, glaube ich, wieder genauer hinschauen. Nicht nur die großen Zahlen sind die großen Treiber, sondern Verweildauer ist ein Treiber.
Absolut richtig, ja.
Wie lange ist dieser Kontakt und wie ist er vor allem? Deswegen so auf dieses Wie zu pochen. Ich habe ja in einer Podcast-Folge, jetzt weiß ich nicht aus, welche Folge die heißt, ist Identität ein Produkt? Mhm. Da geht es sozusagen um diesen Thema der Produktökonomie versus Identitätsökonomie. Ist nämlich auch noch so ein Aspekt, den ich so im Laufe des Gesprächs mit dir jetzt gedacht habe, das müssen wir unbedingt noch ansprechen. Mhm. Dieses Identity-Driven-Ding, nicht nur in der Rekrutierung für die Mitarbeiter, sondern einfach so, ja, an wen docke ich denn gerne an? Das hat ja auch was mit Charakter und Persönlichkeiten zu tun. Und wenn ich jetzt sozusagen das Unternehmen geprägt ist von X und die Nachfolge Tochter, Sohn, Y ein anderer Charakter ist, braucht dort auch einen anpassbaren Move. Ich glaube, man muss einmal schauen, wie ist es denn jetzt und sozusagen, und wie könnte es in der Zukunft sein und durch was präge ich es? Was bringt es für Chancen und für Gefahren mit sich? Weil ja, wie bei einer Übernahme von einer börsenorientierten Geschichte ja auch ist, neue Eigentümer, neue Handschrift. Ja.
Ja.
Manchmal ist es ja schon so, sagen wir waren die Apple-Produkte, wo die noch mehr Steve Jobs geprägt waren, viel, viel lieber, oder seitdem die Tim Cook getrieben sind. Ja. Jetzt lebe ich heute halt in diesem Ökosystem, bin aber immer mehr frustriert. Ja.
Okay.
Es fehlt noch die Alternative, aber ich bin zumindest bereit, es auch zu artikulieren. Ja? Mhm. Das finde ich dann wiederum spannend, wo man eigentlich, da war ich 1000-mal loyal, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas sozusagen in mir fängt da an zum Brodeln und das gibt es natürlich auch auf der Kundenseite.
Absolut, ja.
Und ich glaube, da muss man schon genau hinschauen, wie geht es so und so, aber auf diese Identitätsökonomie, wie ist da so dein persönlicher Stand der Dinge?
Nein, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen, weil du hast es eh jetzt sehr, sehr gut beschrieben. Ich sehe das auch so. Diese Identität ist enorm wichtig in vielen Dingen. Wir haben ja auch jetzt so mehrere Studien dazu gemacht, gerade im Bereich, wenn ich Mitarbeitende generieren will, ein relevantes Thema, riesig. Vor allem für jüngere Generationen ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt dieses Why ein bisschen stärker herausgehoben, du hast das Wie gemacht, ich habe das jetzt Warum genommen, weil eben die Jungen wollen nicht nur arbeiten, sondern sie wollen wissen, warum sie arbeiten beim Unternehmen. Und da tun sich ganz viele schwer in der Kommunikation, wollen auch viele nicht wahrhaben. Wir haben immer noch so ein paar Unternehmer, die sagen, hey, ich zahle und schaffe an. Also die Arbeiter haben da gar nichts zu melden. Leider Gottes der falsche Ansatz da. Haben die Probleme. Es gibt Studien aus dem Personalbereich, die zeigen, dass eben, wenn du quasi eine falsche Identität, eine falsche Unternehmenskultur nach außen kommunizierst, über Homepage, was auch immer, und du kommst dann innerhalb von 6 Monaten drauf, dass das eigentlich mit deiner eigenen Kultur nicht übereinstimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass die Leute kündigen. Das heißt, da verlieren viele das Unternehmen. Und das einfache Beispiel ist so, oder wenn ich jetzt sage, ich gehe zur Caritas arbeiten, die haben einen ganz klaren Slogan, die haben eine Vision und die Erwartungshaltung ist eigentlich eindeutig. Ich gehe nicht zur Caritas, weil ich reich werden will, oder? Das ist für mich eine ganz klare Botschaft. Bei Caritas geht es um ganz andere Dinge, wenn ich da einsteigen will und die haben es auch richtig transportiert. Das heißt, das ist für mich so ein spannendes Beispiel. Caritas bekommt genau die Mitarbeitenden, die es braucht, um die Vision auch umsetzen zu können, weil die Erwartungshaltung klar ist. Aber diesen Transfer schaffen eben viele nicht. Da wird halt versprochen, wir machen das und das. Unterm Strich kommt es dann im operativen Doing, wenn die Leute dann drinnen sind, kommen es drauf, es ist eine Mogelpackung. Und das ist eben sicher so etwas, was total wichtig ist. Deshalb finde ich das mit Identität enorm wichtig.
Ja, also du sagst da, es ist halt dann manchmal diese Mogelpackung, ja, leider zu oft. Da nehme ich ja unsere Branche, die Kreativwirtschaft, gar nicht außen vor. Oft machen wir da auch eine Mogelpackung rein, aber nicht sozusagen bewusst, sondern weil die Informationen seitens der Kunden fehlt und dann sehr stark über Aufmerksamkeitsgenerierung, über Lautstärke, über Bold und it's time to change und jeder braucht eine Herausforderung. Es gibt genügend Menschen, die wollen nie eine Herausforderung, ja. Das ist immer dann der Fehler. Das ist das, was ich immer meine, wenn dann die Marke oder Unternehmen zum Luftballon wird, als Spielball und es bekommt einen Anzug, aber es braucht die Identität von innen nach außen. Es ist in der Natur, es wächst schon alles von innen nach außen. Nichts wächst in der Natur von außen nach innen, sondern alles von innen nach außen. Das ist sowas. Und wie du das beschreibst, also nach 6 Monaten ist man dann weg und somit hat man auch die Kosten, die ja dadurch entstehen, diese Opportunitätskosten, die wir uns nie anschauen wollen, die sind ja bei 6 Monaten, ist ein halbes Jahresgehalt, die hast du an der Packe. Und in Wahrheit ist es ein ganz Jahresgehalt, das was da an Kosten verursacht wird, nur weil man schlampig ist und sich nicht Zeit nimmt für diese Diagnostik.
Ja. Das ist ja das, was du ja so machst, Harald. Ich war ja da beeindruckt, dass man das ja mal gezeigt hat. Deshalb habe ich das ja sehr, sehr gut gefunden. Und ich finde es auch zukunftsträchtig, weil eigentlich musst du mehr in die Richtung gehen. Das heißt, die ältere Generation vielleicht nicht so stark, aber wie gesagt, Jugendforschung, Studien, aber auch unsere eigenen zeigen, gerade bei der jüngeren Generation musst du stärker mit Identität, Kultur punkten. Sonst wird es eben schwierig, die tatsächlich zu bekommen, zu halten, weiterentwickeln, was auch immer.
Man braucht auch Methoden, wo man das evidenzbasiert machen kann. Alles andere ist persönliche Interpretation.
Ganz genau so ist es, richtig. Ja.
Das ist eben genau die Problematik und dort passiert auch dann der Fehler. Nicht willentlich, möchte ich es nur mal betonen. Jeder glaubt mit bester Absicht hier das Beste zu tun. Aber wenn natürlich das Unternehmen weiß, wir müssen da was tun, dann werden auf einmal Introvertierte temporär zu Extrovertierten, aber die Firma ist nicht introvertiert, die Firma ist nicht extrovertiert und das zieht dann die falschen Leute an und dann sind die Wordings falsch und speziell, nur so als Tipp dazu, die Wörter machen das.
Ja.
Da muss man ganz präzise aufpassen, welche Formulierungen für Introvertierte sind und auch dann in der Aufbau und in der Struktur, der Darstellung dann. Also wenn dann wieder sozusagen nur die rebellischen Fotos mit den verschränkten Armen und mit im Photoshop bearbeitet, wo jeder wie so ein Mini-Rambo daherkommt. Zum Beispiel bei Installationsbetrieben, da sage ich nur, Freunde, never ever. Weil erstens werden solche Menschen sich immer schneller wieder verändern und eigentlich gute Installateure, die wirklich was gut können, also die Struktur können, die sozusagen Prozesse verstehen, das sind ja eher introvertierte Menschen, die diese Details lieben. Mhm. Der wird sich damit nicht angesprochen fühlen. Ja,
das ist richtig, ja.
Der sagt, das ist doch nicht meine Welt.
Ja.
Ja, und dann mache ich es nicht. Es ist sehr wichtig, da zum Schauen auch in der Tonality, in der Darstellung richtig zu agieren. Und das Problem ist eigentlich das mangelnde tiefe Verständnis für Briefing an Kreative oder Berater. Mhm. Und das ist auch schwierig, weil man das nie tut. Da sind wir wieder bei dem gleichen Problem beim Muskel, als wie bei der Transformation oder bei der Nachfolge. Man tut das fast. Und deswegen weiß man es auch nicht, wie es geht. Und ein bisschen so es gäbe ja auch eine Herangehensweise, wie das Agenturkollegen machen, aber da ist ja das Strategie-Meeting ein 3-Stunden-Gespräch. Mhm. Wird nicht ausreichend sein, damit jemand externer eine Firma tatsächlich kennenlernen kann. Und das glaube ich nicht. Das ist halt meine Erfahrung auch, ja. Und ich hatte leider oder Gott sei Dank auch schon 30 Jahre am Buckel oder mehr. Nur in diesem Bereich, ja. Gibt es noch einen Punkt, punkto Family? Können wir ja noch nicht nur zum Schluss was mitgeben, sozusagen, was sind so 5 Punkte, 7 Punkte, die man sagen, okay, hey, beschäftigt euch mit diesen Themen?
Ja, können wir auf jeden Fall mitgeben. Erstens einmal, was wir halt sehr, sehr viel sehen, ist die richtige Kommunikation zu machen und auch die richtige Kommunikationskultur aufzubauen. Warum sage ich das? Wir machen da immer wieder Untersuchungen und eben, wenn wir so in ein Mandat reingehen, schauen wir mal, wie die Leute miteinander sprechen. Uns wird immer suggeriert, ja, wir reden eh über alle Themen und wir treffen uns eh täglich am Mittagstisch. Also es gibt halt diese Varianten. Und wenn du dann tatsächlich die einzelnen Protagonisten befragst, wissen sie eigentlich gar nichts. Also sie wissen weder, wie das Unternehmen steht, wer möglicherweise was macht, wie die Nachfolge geregelt sein soll, wann die sein soll. Man redet leider oft über die falschen Themen. Es ist schwierig. Ich weiß, dass man oft mit Familienangehörigen über gewisse Dinge nicht sprechen möchte, oft auch nicht weiß, wie man ansetzen müsste, um eine ganz bestimmte Sache anzusprechen. Aber da möchte ich auf deinen Punkt Mut zukommen. Den habe ich mir aufgeschrieben, den Mut braucht es. Also das würde ich wirklich mitgeben, offen, klar, transparent die Dinge darzustellen, dass eben tatsächlich jeder auf den gleichen Stand wäre. Das wäre für mich mal so ein erster Schritt, den man tun sollte in dieser Nachfolge. Zweiter Punkt wäre sicher einmal, und das schließt quasi auch das erste irgendwo ein, die Zahlen auch einmal ganz transparent darzustellen. Das bedeutet eben, wie steht das Unternehmen da? Mal auch die Bilanzen, Jahresabschlüsse erklären. Auch über das Vermögen zu sprechen, tun viele nicht. Weil wenn wir reinkommen, heißt es, wisst ihr eigentlich, worum es hier geht? Nö, keine Ahnung. Das ist auch kein guter Punkt. Was wir halt immer merken, ist, viele Leute tun dann so, ja, es ist mir eigentlich eh wurscht, also genug Fälle schon gehabt. Dann plötzlich stellt sich es raus, alles in Summe ist 15 Millionen wert, dann werden Leute plötzlich hellhörig. Das heißt, es kommen dann Bedürfnisse hervor, die man vorher eigentlich nicht gehabt hat. Das heißt, ohne diese klare Transparenz, dass es eben Vermögenswerte gibt, kann man nicht gescheit diskutieren und du kannst auch keine Nachfolge planen. Und das sage ich auch deshalb drittens, um Geld zu sparen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele glauben, dass sie dann einfach nur zum Rechtsanwalt, zum Notar gehen. Und der löst es eh, das tut er nicht. Das heißt, der Rechtsanwalt, der Notar wird natürlich das rechtlich, vertraglich super ausgestalten, aber es muss eigentlich im Vorfeld schon klar sein, wer was haben möchte, wer was haben soll, wer möglicherweise in die Geschäftsführung geht, wer eine Abfindung haben will. Also das sind schon so Sachen, die man mitgeben muss. Wird leider zu wenig gemacht. Es gibt so ein paar gute Beispiele, die das alles schon gemacht haben. Aber es gibt sehr, sehr viele Beispiele und muss nur Rechtsanwälte und Notare fragen, die dir das sagen. Es gibt so viele, die leider da nichts getan haben. Und das ist ein Riesenproblem. Und du hast über den Opportunitätskosten gesprochen, finde ich sehr gut. Da liegen so viele Opportunitätskosten, die leider niemand bemisst. Zeit, Ärger, dann tatsächliche Kosten, also direkte und indirekte Kosten. Und das wäre auch etwas, was man tun sollte. Dann sicher ein Punkt ist, dass man noch vielleicht rechtzeitig das Ganze angehen sollte. Wir haben Themen von jetzt in 3 Jahren möchte ich gehen, was relativ kurz ist, fast zu kurz. Es gibt schon welche, die denken früher, das heißt frühzeitig das Ganze anzudenken. Viele glauben, dass sie mit 55, 60 noch lange nicht so weit sind. Ist leider ein Trugschluss, denn was viele auch vergessen, so ein Prozess, um eben Klarheit zu schaffen, den hast du nicht in 3, 4 Monaten, auch nicht in einem halben Jahr. Das kann oft 2, 3 Jahre dauern und hat einfach was damit zu tun, ich habe das Wort Timing dazu geschrieben. Es kann durchaus sein, dass das Timing heute falsch ist. Und dann schiebst du das Thema 2 Jahre, dann sind schon wieder 2 Jahre vergangen und erst nach 2 Jahren gehst du es an. Und derjenige, der in 3 Jahren gehen will, hat dann nur noch mehr 1 Jahr Zeit. Das ist sicher auch so ein Aspekt, den man da mitnehmen soll. Also die 4 Tipps würde ich mal so mitgeben wollen. Ja.
Okay. Herzlichen Dank.
Bitte gerne. Danke für die Zeit.
War ein tolles Gespräch. Danke für diese vielen, vielen Insights. Ja, liebe Zuhörer, danke fürs Dranbleiben. Wie immer an dieser Stelle, bleiben Sie neugierig, abonnieren Sie meinen Kanal, folgen Sie Mario Sittum auf LinkedIn und bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bleiben Sie neugierig. Ciao.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.